Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu Deutsch-Österreichische Freundschaft. Heute wieder eine Expressausgabe zur Nationalratswahl in Österreich. An meiner Seite zu Gast Tamara Ees, hallo.
Hallo.
Tamara, ich wollte dich erstmal vorstellen, was machst du? Du bist Politikwissenschaftlerin, in deiner Twitter-Bio steht proletarische, hilf mir,
proletarische Wissensarbeiterin.
Was heißt das?
Dass Wissenschaft und Forschung meine Lohnarbeit sind. Oftmals wird ja gedacht, ja, Wissenschaft, das macht man so zur Selbstverwirklichung und man müsste die Forscherinnen und Forscher nicht bezahlen. So ist es nicht, das ist harte Lohnarbeit. Und das Proletarische bezieht sich ganz einfach auf die Tatsache eines Arbeiterkindes, dass eben meine Eltern nicht Akademikerin oder Akademiker waren. Und das schlägt sich doch auch in meinen Forschungsfragen oder in meinem Zugang zu vielen politischen Fragen wieder. Eine gewisse andere Sichtweise, manchmal eine Sichtweise von unten.
Was machst du gerade aktuell im Wahlkampf? Was sind so deine Projekte?
Momentan bin ich viel in Schulen zugegen. Ich mache Workshops. Ich habe mit Kollegen ins Leben gerufen das Demokratie Repair Café. Momentan sind wir da in den Schulen bei den Erstwählerinnen und Erstwählern. Wir haben ja in Österreich Wählen ab 16. In der politischen Bildung in den Schulen spiegelt sich das nicht gerade wieder. Und da versuchen wir ein bisschen einzuhaken, weiterzuhelfen. Wir schauen uns an, wie funktioniert die österreichische Demokratie, wie funktioniert das politische System. Was kann ich auch jenseits von Wahlen beitragen? Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich Demokratie jenseits der Wahlkabine auch leben? Und immer im Vorfeld von Wahlen schauen wir uns das gesamte politische Parteienspektrum an. Es ist ja so, dass meistens nur die größeren Parteien wirklich mediale Präsenz haben. Es treten aber viel, viel mehr Parteien an. Also Österreich hat jetzt einen neuen Rekord hingelegt. So viele Parteien wie noch nie treten an und ja, wir eröffnen den Schülerinnen und Schülern all diese Möglichkeiten, zeigen ihnen auch, was sind eigentlich Vorzugsstimmen, wer ist eigentlich wählbar, wer ist in meinem Wahlsprengel, in meinem Wahlbezirk wählbar, sodass man dann eben nicht, wenn man erst in der Wahlkabine steht, überrascht wird, was alles auf dem Zettel steht.
Du hast es eben angesprochen, du hast eine Sicht von unten manchmal. Das ist ja was, was man mit linken Positionen verbindet. Und das soll heute auch unser Thema sein. Also wo ist eigentlich die Linke in Österreich? Es gibt keine Linkspartei wie in Deutschland. Ein wichtiger Unterschied von Deutschland zu Österreich. Ich möchte aber anfangen. Und zwar komme ich gerade vom ÖVP-Wahlkampfauftakt. Sebastian Kurz, wie ein Heiland gefeiert in der Wiener Stadthalle. Und ich habe der Tamara was mitgebracht. Das ist hier, wir sind ja ein optisches Medium als Podcast. Mhm. Das ist so eine türkise Tasche. Oder okay. Eher ein Sackerl, würde man hier sagen, glaube ich.
Okay.
Mach mal auf, was ist da
drin? 10 Liter heiße Luft, an denen wir jetzt 5 Jahre schwer zu tragen haben.
Ja. Was ist da drin? Was hat Sebastian Kurz dir persönlich geschenkt?
Passend, eine Flasche. Eine Umweltflasche, nicht verträgliche Umweltflasche. Es steht drauf, erfrischend anders, in der neuen Farbe der Türkisten. Ich bin dabei.
Ich hoffe, du trägst es mit.
Ich trage es mit Fassen.
Mit Fassen, ja genau. Das ist also tatsächlich, wahrscheinlich ist es dafür gedacht, weil wir ja bald alle viel mehr Leistung bringen müssen. Ich glaube, ja. Das habe ich heute mitgenommen. Sebastian Kurz will Leistung belohnen und wir sollen alle mehr
also
mehr
jetzt wird wieder so. In die Hände gespuckt und zwischendurch in die
genau,
Flasche.
Genau, zwischendurch dann auch mal ein Stück
Erfrischung genommen. Gut.
Ich weiß nicht, wenn du es gar nicht willst, vielleicht verlose ich es auch. Aber ist gerne für dich, aber wenn du sagst, es entspricht deinen politischen Überzeugungen nicht so ganz, dann...
Schauen wir mal, ja.
Nimm es mal mit nach Hause. Wenn du es nicht mehr magst, verlosen wir das.
Gerne.
So. zum eigentlichen Thema. Wir haben, wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie bisher der Nationalrat aussah, also das, was in Deutschland der Bundestag ist, das Parlament, haben wir als Parteien die ÖVP drin, die SPÖ drin, also SPÖ als klassisch sozialdemokratische Partei, auch klassisch in dem Sinne, dass sie den dritten Weg mitgegangen sind, den Blair und Schröder vorgegeben haben, also eine neoliberale sozialdemokratische Partei, wenn man so will.
Ja.
Wir haben die ÖVP, also die Konservativen, klassisch fast eher CSU als CDU, oder?
Ja, der österreichische Weg.
Dann haben wir die Grünen natürlich, Eshow-Wissen, also die sind ähnlich wie in Deutschland, glaube ich, oder gibt es einen wichtigen Unterschied zu den deutschen Grünen?
Also sie sind prozentmäßig, waren sie bislang erfolgreicher, sind mittlerweile in mehr Landtagen vertreten als die Sozialdemokraten, also sind auch hier sehr erfolgreich. Wir werden sehen, wie sich das nach dieser Nationalratswahl noch ausnimmt.
Ja, sieht in den Umfragen ähnlich bitter aus wie für die deutschen Grünen. Wir haben natürlich die FPÖ, wichtiger Unterschied zum deutschen Parlament bislang. Das wird sich morgen dann, wir nehmen am Samstag den 23. auf, also es wird sich morgen erledigt haben, dann wird ja auch die AfD in den Bundestag einziehen. Wir haben mit den Neos so eine Art FDP, kann man schon so sagen.
Kann man so sagen.
Klassisch liberal, ja. Auch Bürgerrechte und neoliberale Wirtschaftspolitik. Wir haben mit der Liste Stronach so eine Partei von so einem weirden Milliardär.
Ja, also so ein Austro-Kanadier, der sich im Alter nicht ins Ausgedinge zurückgezogen hat, sondern in den Nationalrat eingekauft hat. Das hat sich aber jetzt erledigt.
Stimmt, die treten gar nicht mehr an. Ja. Die sind zerfallen im Laufe der Legislaturperiode. Das sind die Parteien, die vertreten sind bislang im Nationalrat. Und es fehlt, das ist der Unterschied zu Deutschland, eine Linkspartei, eine Partei links von der Sozialdemokratie. Woran liegt das?
Ja, also im Nationalrat ist sie nicht vertreten, aber es gibt einige Linksparteien in Österreich, sogar welche, die sich genauso nennen. Wir haben die sozialistische Linkspartei, die SLP, die tritt auch jetzt zur Nationalratswahl an, zumindest in zwei Bundesländern. Wir haben die KPÖ, die bei allen Nationalratswahlen durchgehend angetreten ist, allerdings seit 1959 nicht mehr im Nationalrat vertreten, also nicht diese 4% Hürde geschafft. Dann haben wir auch eine Partei Die Linke, eine als eingetragene Partei mit diesem Namen. Es gibt die Partei namens Der Wandel, ist auch schon angetreten auf Wiener Gemeinderatsebene, auch zu den europäischen Parlamentswahlen in einer Wahlallianz. Wir haben die PDA 2013 gegründet, die Partei der Arbeit. Also es gibt Linksparteien.
Dann konkretisiere ich, warum gibt es keine Relevante?
Relevante, das ist das Wort, das die Politikwissenschaftlerin verwendet, genau. Wieso gibt es keine Relevante im Nationalrat vertretene Partei? Ja, da hat die Integrationskraft der Sozialdemokratie im Laufe der Zweiten Republik vieles aufgenommen, was sich links geregt hat oder geregt hätte. Also wenn wir da zum Beispiel denken, wieso hat es nicht in den 60er Jahren oder wieso hat der Aufbruch von 1968, wieso hat der keine Linkspartei zutage gefördert? Das wurde von der Sozialdemokratie alles integriert. Also die sozialdemokratische Führung war da auch immer klug genug, so Linksabweichler, wenn es jetzt nicht zu schlimm war, nicht auszugrenzen, sondern hat versucht, das aufzunehmen. Man sagt auch gern, ja, 1968 hat in Wien in einer heißen Viertelstunde, aber nicht länger stattgefunden. Und das hat ein wenig die Sozialdemokratie verändert. Da begannen dann die große Ära Kreisky. Die hat einfach vieles aufgenommen. Und es gab immer wieder natürlich einzelne maoistische, trotzkistische Gruppierungen, gerade auch an den Universitäten. Und es wurden ja auch immer wieder versucht, Parteien zu gründen. Aber die haben eben nie diese 4%-Hürde in den Nationalrat geschafft.
Wenn wir jetzt mal die jüngere Entwicklung uns angucken, also die Linkspartei hat sich ja gebildet aus der PDS und der WASG, also was eine Abspaltung war von der SPD. Warum gab es denn jetzt in jüngerer Zeit, weil die Entwicklungen waren ja ähnlich wie in Deutschland, warum gab es denn diese Abspaltung von der Sozialdemokratie links nicht? Gab es keine Reibung innerhalb der Sozialdemokratie?
Also wir hatten viele Fragen gelöst, immer durch die Sozialpartnerschaft. Also das war Klassenkompromiss statt Klassenkampf.
Du musst mal Sozialpartnerschaft erklären, glaube ich.
Ja, das war Arbeitsübereinkommen, teilweise auf sehr informellen Wege zwischen der SPÖ und der ÖVP, auch zwischen ihren Vorfeldorganisationen. Und die Idee war, nachdem wir eben 1934 aus diesen beiden Lagern schon in einem Bürgerkrieg geschlittert waren, dass das dann in der Zweiten Republik, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht mehr passiert. Und vieles wurde dann eben ja auf dem runden Tisch und hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Und das Land, die Republik Österreich, war auch in zwei Lager aufgeteilt. Also lange Zeit war es so, was dann auch die FPÖ, muss man sagen, auch zu Recht kritisiert hat, dass wer ein höheres Amt anstreben wollte, selbst wenn man jetzt nur Direktor einer Schule werden wollte, musste man ein Parteibuch haben. Und das war entweder ein rotes oder ein schwarzes Parteibuch. Also es war viel aufgeteilt. Ja, wer in dieser Republik irgendetwas von Relevanz werden wollte, war dem einen oder dem anderen Lager zugesprochen. Ja, sich davon ganz loszulösen und sagen, ich mache dort nirgends mit, ja, dann konnte man entweder zum dritten Lager gehen, zum FPÖ. Und links war da nichts, wo man hätte hingehen können, wo man sich so hätte aufgehoben fühlen können, wie das die anderen Lager hatten. Da konnte man dann wirklich nur in Opposition sein, aber dann war es auch schon eine Totalopposition und das hat sich natürlich nachhaltig ausgewirkt dann bei der Jobsuche und das ist ein Weg, den kaum jemand gegangen ist.
Hat es nie Situationen gegeben in jüngerer Geschichte in der Sozialdemokratie, wo sozusagen weite Teile der Partei auch eine Unzufriedenheit hatten mit dem Kurs, den die österreichische Sozialdemokratie ja auch eingeschlagen hat, nämlich einen eher arbeitgeberfreundlicheren Kurs?
Ja, es gab auch immer wieder Personen, die sich dagegen ausgesprochen haben, die sogar die SPÖ verlassen haben. Also denken wir zum Beispiel an die Barbara Blaha oder Sonja Ablinger, die auch im Nationalrat dann gegen die Parteilinie gestimmt hat. Oder in jüngster Zeit Daniela Holzinger hatte dann auch immer die Idee der Parteirebellin oder zumindest diesen Namen umgehängt. Ja, die finden sich dann eben nicht mehr in der SPÖ. Bei der SPÖ ist ganz wichtig die Geschlossenheit, das ist ihr Mantra, eigentlich schon seit Beginn der Partei. Also diese Idee der Spaltung, da hält man eher zusammen oder man verlässt die Partei. Wir sehen aber nicht, wie das zum Beispiel durchaus in anderen Ländern war, dass sich ganze Gruppierungen gemeinsam davon lossagen, vielleicht sogar eine Gruppe von 5, 6, 7 Nationalratsabgeordneten, die eine eigene Fraktion gründen. Das gibt es nicht. Es gibt aber immer noch viele wirklich Linke, auch in der Sozialdemokratie, die finden sich dann in ihren eigenen Sektionen wieder. Zum Beispiel die Sektion 8, die gelten als die linken Parteirebellen. Da ist auch die Führung der Sozialdemokratie klug genug, hier nicht auszugrenzen, hier auch vieles, ja, unter Anführungszeichen zuzulassen, was hier an Zurufen und an Kritik kommt, weil sie genau wissen, die Sektion 8 ist ein wichtiger Pool für Menschen, die eben bei der Sozialdemokratie am linken Flügel andocken wollen und die verschreckt man dann nicht. Also die Sozialdemokratie macht auch immer wieder Platz, weil sie weiß, besser die irgendwie noch zu integrieren, als jetzt offensiv auszugrenzen.
Du hast gesagt, vorhin, dass einer der Gründe dafür, dass es eben keine Abspaltung gab, letztlich Karrieregründe hat. Also wenn man was werden will hier, dann muss man halt in der SPÖ sein, wenn man nicht eben die Partei wechseln will. Aber was wählt man denn, wenn man links von der SPÖ wählen will? Wir haben zum Beispiel am Wahlzettel, was du erwähnt, einige linke Parteien. Die bekannteste davon, die KPÖ, tritt in diesem Jahr als KPÖ Plus an, also um einige junge Grüne erweitert. Was kriege ich, wenn ich KPÖ wähle?
Die KPÖ tritt seit vielen Jahren im Grunde mit dem gleichen Wahlprogramm an und kritisiert die gleichen Unwägbarkeiten, die das kapitalistische Gesellschaftssystem mit sich bringt. Nur in den letzten Jahren ist dieses kapitalistische System durch und durch diskreditiert worden, vor allem seit der Krise von 2008, Finanzkrise, bringt mit sich Demokratiekrise, bringt höhere Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und hier kann natürlich die KPÖ jetzt einhaken und mit ihrem Programm einen Schritt hineinfinden, zu sagen, ja, wir haben dafür das diese Probleme schon lange analysiert und schon lange darauf hingewiesen. Die KPÖ hat jetzt eben durch die Möglichkeit des Plus, also durch diese Plattform der Unabhängigen und der jungen Grünen, anders aufzutreten und mehr und jüngere Leute anzusprechen. Also die jungen Grünen haben irrsinnige Erfahrung auch mit sozialen Medien. Wie tritt man auch an junge Menschen heran? Wie spricht man sie an? Das ist etwas, wo sich die KPÖ bislang doch sehr verschlossen gehalten hat.
Das klingt ja auch immer noch so ein bisschen verstaubt, ne? Also die, wenn man hört KPÖ, dann klingt das sofort nach Kalter Krieg und nach, weiß ich nicht, irgendwie Stalin. Ist jetzt doof gesagt, aber das
ist. Ja, also es ist in Österreich, es gibt keinen antifaschistischen, aber sehr wohl einen antikommunistischen Grundkonsens. Und dieser Antikommunismus und diese Verunglimpfung als Russenpartei, die sitzt hier dem politischen System noch immer in den Knochen und damit hat auch die KP zu kämpfen. Und sie hat es aber über die Jahre immer abgelehnt, den Namen zu wechseln, nur aus Marketinggründen. Also würde ich jetzt so PR- oder Marketingberaterin sein, dann würden sich mir die Haare zu Berge stehen, wenn ich mir die KP anschaue. Weil sie eben Politik anders versteht. Sie versteht eben Politik nicht nur als reines, wir müssen Mandate gewinnen und wir müssen eine gute Person dort vorne stehen haben, die höchst medial kompatibel ist und die besonders gut reden und besonders gut auftreten kann, sondern ihnen geht es eben immer um die Inhalte. Das ist ein anderes Partei- und Politikverständnis. Da hat die KP jetzt mit den jungen Grünen und dem Plus, mit dem es jetzt in Wahlallianz auftritt, die Chance, hier sich ein bisschen zu verändern oder ein bisschen aufzumachen, das PR und Marketing nicht unbedingt nur als negativ oder der Parteilinie oder dem Parteiinhalt entgegengesetzt zu sehen, sondern als Möglichkeit, Inhalte zu transportieren. Ja, Inhalte auch zu transportieren, indem man nicht nur Parteiinhalte plakatiert, sondern erstmals auch Personen auf die Plakate bringt. Die KP macht, also die KP-Spitzenkandidaten machen nun zum ersten Mal Mediencoaching und Medientraining, weil wir eben ja in einer Mediendemokratie leben. Wählerinnen und Wähler als Fernsehzuseherinnen und Zuseher sind an gewisse Diskurse gewöhnt. Und da kann ich Ihnen nicht immer ganz etwas anderes vorsetzen, sondern muss auch mit Ihnen und zu Ihnen sprechen, was noch lange nicht heißt, dass ich jetzt meine Parteilinie verrate, sondern dass ich dieses, was ich ohnehin schon immer gesagt habe, deutlicher, kommunikativer bringe. Das ist nun zum ersten Mal der Fall und wir werden sehen, ob das bei diesem Mal schon aufgeht oder ob das noch eine längerfristige Arbeit sein wird.
Die KPÖ hat Erfolg auf die Steiermark begrenzt bis jetzt. Also bei den Nationalratswahlen haben sie eigentlich typischerweise so 1% der Stimmen. Du hast schon gesagt, die Hürde liegt bei 4% hier in Österreich. Aber in der Steiermark, da gibt es die KPÖ Graz. Mhm. Also Graz, die, ich glaube, ja, zweitgrößte Stadt in Österreich. Mhm. Und da gibt es sozusagen die Sarah Wagenknecht Österreichs, ist da Elke K. Die ist Stadträtin für Wohnbau und die haben es da halt geschafft, sich zu einer 20%-Partei zu machen. Also die bekommen bei Kommunalwahlen ein Fünftel der Stimmen. Mhm. Warum klappt das denn im Bund überhaupt nicht?
Also sie war Stadträtin für Wohnbau. Wir hatten in Graz Gemeinderatswahlen im Anfang Februar 2017. Und auch da gab es wieder Zuwächse für die KP und sie sind der zweitstärkste Kraft geworden. Die Koalitionsregierung hat dann aber die ÖVP mit der FPÖ gemeinsam gemacht und die haben sich jetzt das sehr erfolgreiche oder von der KP sehr erfolgreich vertretene Wohnressort unter den Nagel gerissen. Was macht sie dort so erfolgreich? Einerseits, es gibt dort keine Eintrittsschwelle, keine Sperrklausel, keine 4%-Hürde. Wie wir sie im Nationalrat haben. Gab es auch schon eben im Steirischen Landtag nicht und jetzt eben noch auch nicht in der Stadt Graz. Das heißt, hier ist es leichter, überhaupt in den Gemeinderat einzuziehen. Auch hatte sowohl das Land Steiermark bis 2011 und die Stadt Graz bis heute noch immer eine Proporzregierung. Proporz werde ich kurz erklären. Also es geht darum, wer in den Gemeinderat gewählt ist und dort eine gewisse Anzahl von Stimmen hat, bekommt auch ein Amt, also hat auch im Stadtsenat ein Amt inne. So war die KP in der Steiermark oder vor allem in Graz nie ganz von der Bildfläche verschwunden und hatte immer ein oder zwei Ämter inne, in denen sie dann ihre Arbeit leisten konnten. Und das war ganz wichtig für die KP, dass sie zum Beispiel eben dieses Wohnressort inne hatten. Da konnten sie nämlich diese grundsätzliche Systemkritik am Kapitalismus und was dadurch bedingt gesellschaftlich alles falsch läuft, da konnten sie hier konkrete Politik und Hilfestellung leisten. Und es ist dann bei den Grazerinnen und Grazern auch so angekommen. Also da gab es Hotlines, wo man sich als Mieterin, Mieter hinwenden konnte. Sollte eine Zwangsräumung anstehen, hat man sich konkret an seinen KP-Mann, KP-Frau wenden können. Und da konnte man ganz konkrete Politik machen. Und das hat dann auch den Erfolg ausgemacht, weil die KP hier im Leben der Menschen einen spürbaren Unterschied gemacht hat.
Und das lässt sich natürlich schlecht auf die Bundesebene dann übertragen, richtig erstmal?
Auf der Bundesebene sind sie seit 1959 eben nicht mehr vertreten. Wir haben diese 4% Sperrklausel. Klar, wenn ich nicht vertreten bin, dann kann ich auch nicht zeigen, was ich tun möchte, was ich politisch verändern möchte. Also das ist dann eben ja auch immer das Problem von kleineren Parteien, diesen Schritt oder diese Hürde ins Parlament zu schaffen und überhaupt die Chance zu bekommen. Hängt ja dann auch eben viel medial dran. Wir sehen das jetzt, wer ist zu den großen ORF-Konfrontationen und Wahlgesprächen eingeladen. Es sind die Parteien, die bis jetzt schon im Parlament vertreten sind. Also die haben da hier schon einen Startvorsprung. Da fällt es natürlich schwer zu zeigen, was kann ich eigentlich als linke Partei, was sind meine Ideen, wenn meine Diskussionszeit dann gegen Mitternacht gesendet wird, dann erreiche ich nicht mehr so viel.
Zum Abschluss, ich habe es ja immer mal wieder anklingen lassen, das ist ja nicht so, dass in Österreich sozusagen das, was man halt klassischerweise die Arbeiter nennt, die Wähler dieser Schicht irgendwie nicht unzufrieden wären, im Gegenteil. Also es herrscht ja gerade im unteren Mittelstand, sage ich mal, eine große Unzufriedenheit mit der Politik. Ein Grund, warum das nicht in einer Linkspartei mündet oder sich irgendwie da nicht zum Beispiel in Stimmen für die KPÖ kanalisiert, ist, dass es die FPÖ gibt. Als eine Partei, die seit mittlerweile 30 Jahren eine starke Kraft ist, seit Jörg Haider, mittlerweile in vielen Medien als die Arbeiterpartei eigentlich bezeichnet wird. Stimmt das eigentlich? Würdest du sagen, die FPÖ ist Österreichs Arbeiterpartei?
Sie ist die Partei der Unzufriedenen und lange Zeit die Partei der Protestwähler, weil sie wirklich das Monopol inne hat für alle, die sich nicht gut behandelt fühlen, die sich als Modernisierungs-, Globalisierungsverlierer, wie auch immer das jetzt betitelt sein mag, fühlen. Die hat sie abgeholt. Und wenn wir sehen, also brauchen wir uns nur Daten des österreichischen Rechnungshofes anschauen, wie in den letzten 20 Jahren der Reallohn von Arbeiterinnen und Arbeitern gesunken ist, nämlich um 13% gesunken. Also die haben definitiv weniger Geld im Börsel als andere Schichten. Dann stimmt das. Dann sind es die Arbeiterinnen und Arbeiter, die durch die Wirtschaftskrise und die Antworten, die die Politik damals gegeben haben, tatsächlich verloren haben. Die werden dann wurden aufgefangen von einer FPÖ, die wirklich dieses Monopol auf den Protest hatte. Die Sozialdemokratie hat durch diesen ohnehin schon von dir angesprochenen neoliberalen Kurs unter Schröder, Blair, in Österreich hat es dann auch begonnen, vor allem mit Klima, auch Ende der 90er Jahre. Die hat diese Klientel aufgegeben, hat sich dann einer Mitte zugewandt und wendet sich jetzt auch verstärkt immer mehr den Pensionisten zu. Also wir sehen dann auch immer, was genau vor Wahlen an Gesetzen beschlossen wird, also wem das dann zugute kommt. Und das ist immer noch ein großer, wichtiger Bereich für die SPÖ, die Stimmen der Pensionistinnen und Pensionisten. Das, was die FPÖ klassisch angesprochen hat, also Menschen, die jetzt nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, die nicht profitieren von Globalisierung, Modernisierung, die eher sogar sich ängstigen, ja, und diese Ängste werden dann noch von einer FPÖ natürlich geschürt, die kann man dann dort in ihren Ängsten abholen und die wird dann, ja, die soziale Frage, die sich in Österreich auch stellt, kann man links oder rechts beantworten. Und rechts wird sie ja mit Tradition, Identität, wir sind das Volk, unsere Heimat, unser schönes Österreich beantwortet. Links wird sie beantwortet, da sehen wir auch die Slogans, ja, sie stehlen uns die Zukunft, wir holen sie uns zurück oder wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Also hier wird dieser Klassenkampf, der von oben geführt wird, angesprochen.
Wie ist denn die Aussicht? Gehst du davon aus, dass Kurz Kanzler wird? Also ich weiß nicht, also alle Umfragen deuten darauf hin.
Ja, ich habe auch schon diverse Kritik an den Umfragen gelesen, die sich gerne aufeinander beziehen. Dann, ja, was sagt der Wähler, was sagt die Wählerin im Vorfeld?
Was sagt dein Bauchgefühl?
Es ist im Bereich des Möglichen. Für mich kommt es als Politikwissenschaftlerin darauf an, wie viele Parteien kommen überhaupt ins Parlament. Wir haben nur 3 Fixstarterinnen, die wirklich im nächsten Nationalrat vertreten werden sind. Das sind SPÖ, ÖVP und FPÖ, die sind fix drin. Alle anderen, also diese kleinen oder mittelgroßen Parteien, müssen schauen, ob sie diese 4%-Hürde schaffen. Das ist bei den Grünen nicht fix, es ist bei der Liste von Peter Pilz nicht fix, bei den Neos nicht fix, bei der KPÖ ohnehin nicht fix. Ja. Und wir müssen schauen, wie sich diese Stimmen verteilen. Und es kann uns durchaus passieren, und das interessiert es mich als Politikwissenschaftlerin besonders, dass wir am 16. Oktober mit einem 3-Parteien-Parlament aufwachen. Dann haben wir 3 annähernd gleich starke Parteien und dann geht es darum, ja, wer findet sich wie zusammen. Rein rechnerisch kommt es dann darauf an, ob nicht diese 2 Parteien sogar eine 2/3-Mehrheit haben, damit eine verfassungsgebende Mehrheit und damit eigentlich die Republik über Jahre hinaus verändern können. Solche Fragen stelle ich mir. Da kommt es dann nämlich gar nicht mehr darauf an, heißt der Kanzler Kurz oder Kern oder Strache, sondern wie sind die Kräfteverhältnisse im Parlament und was kann man eben dadurch in den nächsten Jahren wie einfach verändern. Weil wenn wir nur 3 Parteien haben, dann haben wir auch nur eine Oppositionspartei wahrscheinlich, die dann das Oppositionsmonopol hat. Und das ist allein aus demokratiepolitischer Sicht verheerend.
Wie groß ist denn die Chance, das glaubst du, du beobachtest das ja auch, Formierungsprozesse auf der linken Seite. Du selber schreibst für das Mosaik-Blog, was ja auch zumindest eine öffentliche Stimme von links ist. Wie schätzt du das Potenzial ein für eine linke parlamentarische Kraft mittelfristig? Also diesmal wird es wahrscheinlich sich eh nicht ausgehen, aber...
Also es gibt da ja Untersuchungen, die Österreich mit anderen europäischen Ländern vergleichen, jetzt in puncto, wie groß ist eigentlich das Wählerpotenzial, das man abholen könnte. Weil oft die Frage gestellt wird, gibt es eigentlich in Österreich keine linke Wählerschaft und liegt es daran, dass wir keine linke Partei im Parlament haben? Und wenn man sich da die Studien anschaut, ist das Wählerpotenzial in Österreich genauso groß wie für Deutschland, was jetzt eine linke Partei anbelangt. Und dann stellt man sich die Frage, gut, dann liegt es offenbar nicht auf der Nachfrageseite, wenn man die Wählerschaft so bezeichnet, sondern auf der Angebotsseite. Und es braucht dann ein breiter, sichtbares, linkes Angebot, dem dann Wählerinnen und Wähler auch ihre Stimme geben, wo sie dann nicht Angst haben, das ist eine verlorene Stimme, weil die schaffen ohnehin nicht den Einzug mit dieser 4%-Hürde. Das heißt, man muss dieses sichtbare, breite Angebot schaffen. Da haben wir durchaus die Aussicht, dass das Plus der KPÖ erhalten bleibt, sodass sie vielleicht in den nächsten Jahren daran arbeiten. Und vielleicht ist dann die nächste Wahl, die nächste Nationalratswahl eigentlich die spannendere, weil da geht es dann nicht darum, ja, wer ist Kanzler und wie sind die Farbenspiele, sondern hat sich dann Österreich auch im, zumindest im westeuropäischen Bereich normalisiert und hat eine starke linke Kraft.
Müssen wir halt noch 5 Jahre warten dann dementsprechend?
Es dauert nie 5 Jahre in Österreich. Es gibt immer vorher Neuwahlen.
Okay, stimmt meinetwegen. Also 3 Jahre vielleicht. Auf jeden Fall haben wir genug zu beobachten bis dahin. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal oder in dem Zeitrahmen eh nochmal. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und auf Wiederschauen. Servus.
Servus, ciao.